Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und schön, dass Patrick Hallatsch da ist mit jeder Menge Sport.
Schönen guten Abend.
Kaum sind die Züge wieder auf der Schiene, da weiß man schon, wann sie wieder stillstehen. Ab Dienstag 2 Uhr streikt die Gewerkschaft der Lokführer wieder. 24 Stunden lang und nur 3,5 Tage nach Ende des letzten Ausstands. Die Bahn hatte zuvor die GDL zu erneuten Verhandlungen eingeladen, aber eine Absage kassiert. Wie zuletzt werden an denselben Tagen auch Flugzeuge der Lufthansa am Boden bleiben, denn das Kabinenpersonal streikt ebenfalls. Und so werden sich Pendler und Reisende abermals Alternativen suchen müssen. Das Verständnis dafür sinkt und sinkt.
Ehrlich gesagt, langsam habe ich die Schnauze voll davon.
Mich nervt es, dass die für ihre eigenen Interessen die ganze Republik lahmlegen.
Ja, vielleicht sind es die falschen Leute, die miteinander verhandeln.
Jacqueline Pivon in Berlin am Hauptbahnhof. Langsam fragen sich manche Fahrgäste, wann überhaupt noch Züge fahren. Wie kam es denn zum erneuten Streikaufruf?
Ja, es gab ja das Ultimatum. Bis heute Abend, am frühen Abend 18 Uhr, hatte die GDL gesagt, soll die Bahn ein neues Angebot vorlegen. Das hat die Bahn aber nicht gemacht. Kurz vor Ablauf des Ultimatums schrieb die Bahn in einer Pressemeldung, man wolle die GDL auffordern, Lösungen am Verhandlungstisch wieder zu finden, also zum Verhandlungstisch zurückzukehren und dort weiter nach Lösungen zu suchen. Das war aber Bedingung für die GDL, dass die Bahn überhaupt inhaltlich was Neues vorlegt. Und die GDL empfindet das eben als absolute Provokation, dass es jetzt kein neues Angebot von der Bahn gibt. Und deshalb wird eben jetzt wieder gestreikt.
Jacqueline, wie stehen denn die Chancen, dass sich der sechste Streik dieser Tarifrunde vielleicht doch noch abwenden lässt?
Nach meiner Einschätzung stehen diese Chancen relativ schlecht, dass dieser Streik noch zu verhindern ist. Die Fronten sind einfach sehr verhärtet und die GDL will ganz klar Druck aufbauen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn es im großen Streitpunkt der Wochenarbeitszeit von der Bahn jetzt nochmal ein neues Angebot gibt, wirklich inhaltlich neu was vorgelegt wird, dann besteht vielleicht eine kleine Chance, dass dieser Streik abgewendet wird. Aber in die Glaskugel gucken können wir alle nicht. Ich denke, die Bahnreisenden müssen sich jetzt auf alles einstellen und sollten sich nicht allzu große Hoffnungen machen.
Jacqueline Pivon, vielen Dank für diese Informationen am Abend. Danke. Und nach Portugal, wo heute ein neues Parlament gewählt wurde und wo die Wirtschaft zwar floriert, die Löhne aber dennoch niedrig sind. Erste Nachumfragen, die etwa den Prognosen bei unseren Wahlen entsprechen, zeigen, dass die Mitte-Rechts-Partei die Wahlen gewonnen haben dürfte. Sie liegt bei etwa 30% der Stimmen. Ob sie damit aber auch die Macht gewinnen und die bislang regierenden Sozialisten, die auf rund 29% kommen, ablösen kann, das dürfte fraglich sein. Eine Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen Chega hatten beide großen Parteien ausgeschlossen. Die Chega liegt bei 19%. Sebastian Kisters.
Der Atlantik tobt sich in diesen Tagen an der Küste Portugals aus. Das hier oben ist der westlichste Punkt Kontinentaleuropas, gelegen nördlich von Lissabon. Fremdenführer Pedro Lopes bringt Touristen hier hoch und warnt sie, bloß nicht zu weit gehen. Und dann fragt er sich, wie weit werden seine Landsleute heute gehen bei den portugiesischen Parlamentswahlen? Zu weit, glaubt er, zu weit nach rechts. Ich habe keine Angst, aber bin besorgt, weil es diese Bewegung nach rechts in ganz Europa gibt, nicht nur in Portugal. Heute Abend um 21 Uhr gibt es erste Hinweise, wie Portugal gewählt hat. Wahlsieger wird demnach der konservative Luís Montenegro. Die Sozialisten verlieren nach diversen Korruptionsvorwürfen ihre absolute Mehrheit. Party bei den Konservativen. Und was der Fremdenführer Pedro Lopes auf den Klippen befürchtet hat, wird wahr. Portugal rückt weit nach rechts. Die rechtspopulistische Partei Chega auf Deutsches reicht, um André Ventura wird satt zweistellig. Der Erfolg hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet. Seit langem gibt es korrupte Parteien, die Portugal nichts bieten. Es ist immer das Gleiche. Unsere jungen Leute gehen alle ins Ausland. Junge Menschen wollen eine Chance. Zwei linke Alleinregierungen gibt es in der EU auf Malta und in Portugal. Die portugiesische ist seit heute Abend Geschichte. Die neue Regierungsbildung ganz im Westen Europas dürfte aber schwierig werden.
Christina Böker in Lissabon bei den bislang regierenden Sozialisten. Christina, was vermutet man denn in der portugiesischen Hauptstadt, worauf es hinauslaufen könnte?
Ja, es ist jetzt hier auf den letzten Metern nach ungefähr 90% der Auszählung nochmal spannend geworden, weil die großen Parteien, die Partido Socialista, bei der wir hier stehen, doch nochmal näher aneinander gerückt sind. Es ist nur noch ein Prozentpunkt Unterschied. Nichtsdestotrotz, der Spitzenkandidat der rechtspopulistischen Partei Chega, André Ventura, hat heute Nachmittag gesagt, die Portugiesen haben sich doch klar entschieden. Sie haben die Konservativen und uns Chega gewählt. Und die Konservativen hatten allerdings eine solche Koalition mit Chega ausgeschlossen. Jetzt müssen wir schauen, ob es dabei bleibt, dass diese Brandmauer, wie es sie hier auch gibt, bestehen bleibt. Dann müssten die Konservativen mit einer Minderheitsregierung regieren oder ob sie die Brandmauer ignorieren und mit Chega zusammengehen. Dann gibt es noch eine dritte Option, eine große Koalition, was jetzt bei uns naheliegend wäre. Das gilt aber in Portugal als No-Go. Hingegen Minderheitsregierungen sind hier durchaus auch üblich. Da sie jetzt alle noch ein bisschen zusammengerückt sind, ist auf jeden Fall eine komplizierte Regierungsbildung zu erwarten. Der Präsident wird aber wohl denjenigen mit den meisten Stimmen mit der Regierungsbildung beauftragen. Bisher sind das weiterhin die Konservativen.
Christina Böker, vielen Dank für diese Einschätzung. Danke. Papst Franziskus und sein Blick in die Welt, in der er sich, wie die meisten Menschen, ob religiös oder nicht, Frieden wünscht. Nur anders als die meisten anderen Menschen hat das Wort des Papstes Gewicht. Und wenn er in einem Interview mit Blick auf den russischen Angriffskrieg sagt, dass es Stärke bedeute, die weiße Fahne zu hissen, dann fragen sich viele, was er damit wohl sagen will. Und nicht wenige finden empört, dass der Papst die Ukraine damit zur Kapitulation auffordert. Susanne Petersohn.
In seiner abendlichen Videobotschaft reagiert Präsident Selenskyj auf die Äußerung des Papstes, widerspricht scharf und setzt deutliche Spitzen. Ich danke jedem ukrainischen Seelsorger, der in der Armee, in den Verteidigungsstreitkräften ist. Sie stehen an vorderster Front. Sie schützen das Leben und die Menschlichkeit. Sie unterstützen uns mit Gebeten, Gesprächen und Taten. Das ist es, was Kirche ist, mit dem Menschen. Und nicht 2.500 Kilometer entfernt, irgendwo, um virtuell zu vermitteln zwischen jemandem, der leben will, und jemandem, der vernichten will. In einem Interview hatte Papst Franziskus nicht Russland aufgefordert, seinen Angriffskrieg zu beenden. Er appellierte stattdessen an die Ukraine, mit Russland zu verhandeln, das Leid so zu beenden. Ich denke, der Stärkere ist derjenige, der die Situation sieht, der an die Menschen denkt, der den Mut hat, die weiße Fahne zu hissen, zu verhandeln. Und heute kann man mit Hilfe der internationalen Mächte verhandeln. Viele Menschen in der Ukraine verstehen das als Aufforderung zur Kapitulation, reagieren mit Unverständnis, sie fürchten eine dauerhafte Besatzung. Die russische Besatzung bedeutet sexuelle Gewalt. Sie bedeutet gewaltsame Entführung, Folter, die Leugnung der ukrainischen Identität. Sie bedeutet die erzwungene Deportation der eigenen Kinder. Sie bedeutet Filtrationslager und Massengräber. Ein Vatikansprecher reagierte auf die Kritik. Der Papst habe lediglich zu Verhandlungen und Frieden aufrufen wollen, nicht zur Kapitulation Kiews.
Mit dieser güldenen Trophäe namens Oscar dürften so einige Schauspieler und Filmemacherinnen eine Hassliebe verbinden. So viele tolle Darsteller, die ihn nie in Händen halten durften. Etliche grandiose Filme, die von seinem Glanz nichts abbekommen haben. Die Favoriten heute Nacht, wenn es wieder heißt The Oscar Goes To, sind der Vater der Atombombe Oppenheimer mit 13 und die berühmteste Plastikpuppe der Welt Barbie mit 8 Nominierungen. Doch auch die Herzen der Filmfreunde hierzulande dürften schon schneller pochen. Kerstin Klein.
Sandra Hüller wirkt fast ein wenig schüchtern, ob des Presserummels, der gerade um sie tobt. Aber der ist wohl unvermeidbar, wenn man wie sie für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert ist. Als erste Deutsche seit mehr als 85 Jahren. Nominiert ist sie für ihre Rolle als Sandra im französischen Justizdrama Anatomie eines Falls, deren Mann bei einem Sturz aus dem Fenster stirbt und sie gerät unter Verdacht.
Ich habe ihn nicht getötet. Darum geht es doch nicht.
Ich habe jetzt alle meine Kolleginnen kennengelernt, die mit mir da zusammen auf dieser Liste stehen. Und das ist einfach ein fantastisches Gefühl. Ich freue mich darüber einfach sehr.
In Hollywood ist alles bereit für eine rauschende Oscar-Nacht. Und gleich zwei Filme mit Hüller werden dann auch in der Königsdisziplin bester Film konkurrieren. Neben Anatomie eines Falls ist auch die britische Produktion The Zone of Interest nominiert. Auch das Team von Das Lehrerzimmer wird in Hollywood gefeiert. Der Film von Regisseur Ilka Çatak geht für Deutschland ins Rennen um den besten internationalen Film. Er erzählt von Vorurteilen, Verdächtigungen und einer Lehrerin, die alles richtig machen will und doch vieles falsch macht.
Ganz ehrlich, ich glaube, wir sind ein krasser Außenseiter und deswegen, das gibt mir auch, glaube ich, das ist auch Teil meiner Gelassenheit, weil ich dann weiß, wir werden da hingehen und uns zurücklehnen und applaudieren.
Und auch die japanische Produktion Perfect Days von Regisseur Wim Wenders ist für den Auslands-Oscar nominiert. In wenigen Stunden ist es soweit. Dann werden die Oscars hier in Hollywood zum 96. Mal vergeben.
Aber wir gehen erstmal zum Sport und in die Fußball-Bundesliga, wo Bayer Leverkusen weiter locker an der Spitze liegt. Die Rheinländer, die ließen sich ja heute auch nicht von den Wolfsburgern stoppen, Patrick.
Absolut richtig, Jesse. Das war heute mal kein Glanz, das war keine Gala, aber auch dafür gibt es ja bekanntlich 3 Punkte und eine Erkenntnis noch dazu. Bayer Leverkusen kann auch Arbeitssiege und der 2:0-Erfolg heute gegen Wolfsburg war so einer. Aber insgesamt sind Bayers Zahlen schon ziemlich beeindruckend. Mit 21 Siegen hat Leverkusen den Vereinsrekord in einer Bundesliga-Saison eingestellt. Die Rheinländer sind mittlerweile seit unglaublichen 36 Pflichtspielen ungeschlagen. Auf dem Weg zur ersten deutschen Meisterschaft kann sich das Team von Xabi Alonso wohl nur selbst stoppen.
Der Schlusspfiff. Xabi Alonso, alles andere als aus dem Häuschen. In der Ruhe liegt halt die Kraft, hat auch die Mannschaft verstanden.
Ob Sie mir glauben oder nicht, in der Kabine wird niemand über eine Meisterschale oder Meisterschaft geredet, sondern wir arbeiten und denken Spiel zu Spiel. So hat es sehr gut funktioniert bis jetzt und deswegen müssen wir das die nächsten kommenden Wochen Spiel auch machen.
Die Ansage der Fans natürlich deutlich, wohin auch gegen die Wölfe die Reise gehen soll. Und nach 22 Minuten war Florian Wirtz schon ganz nah dran, diese Erwartungen zu erfüllen. Das Team des designierten Meistertrainers konnte sich beim Schuss von Cesinger allerdings bei Keeper Radetzky bedanken, nicht in Rückstand geraten zu sein. Nach einer knappen halben Stunde die gelb-rote Karte für Jens nach diesem Foulspiel gegen Schick. Genauso nachvollziehbar wie natürlich spielvorentscheidend. VfL-Coach Kovac stellte sein Team um auf Defensive pur. Doch sein Gegenüber gab Nathan Teller offensichtlich die richtigen Instruktionen. Grimaldo mit viel Tempo und genauso viel Gefühl. Und Teller eben genau da, wo er stehen muss. Das 1:0 nach 37 Minuten, sein 5. Saisontreffer. Vor allem dank dieser herausragenden Vorarbeit des Spaniers Grimaldo. Zur Pause alles ganz im Sinne der Leverkusener. Wohin man seinen Blick auch richten wollte, an einen Erfolg des Liga Primus, zweifelte wohl niemand mehr. Und so reichte nach der Pause ein weiterer Geniestreich zum zweiten Treffer. Florian Wirtz, der Torschütze zum 2:0 Endstand nach 86 Minuten. Die Hereingabe von Palacios allein schon meisterlich. Die Erfolgsserie geht weiter.
Das heißt unschlagbar. Ich hoffe nicht, dass der Tag kommen wird, wo uns jemand schlägt. Klar, man wünscht das sowieso nicht, aber im Fußball kann alles passieren.
Doch so richtig vorstellen kann man sich das momentan eigentlich nicht.
Ein paar Spiele gibt es ja noch. 125 Jahre, das ist durchaus ein stolzes Alter, auch für einen Verein. Und deshalb hat die Frankfurter Eintracht die vergangenen Tage das Jubiläum ausgiebig gefeiert und heute gleich weitergemacht beim Spiel gegen Hoffenheim. Denn netterweise war die TSG nicht als Partycrasher nach Hessen gereist. Im Gegenteil, die Gäste dezimierten sich früh selbst und überließen Frankfurt deshalb auch die Punkte.
Eine wunderschöne Choreografie der Fans. Dazu auch noch 3 Punkte als Geschenk. Ein besonderer Abend für einen besonderen Club.
Es ist ein tolles Gefühl, vor allem zu Hause, 57.000 heute beim Jubiläum. Ja, das ist einfach ein ganz spezieller Verein, den man nicht wirklich beschreiben kann, sondern fühlen muss. Und ich hoffe, dass das für die Zukunft genauso weitergeht.
Nach 5 Minuten droht die Geburtstagsparty in die falsche Richtung zu laufen. John Anthony Brooks per Kopf zur Hoffenheimer Führung. Doch der Torschütze muss nach einer Notbremse nach gut 20 Minuten schon wieder vom Platz. In Überzahl übernimmt Frankfurt dankend das Kommando. Robin Koch stellt noch vor der Pause auf 1:1. Angefeuert von der Kulisse und im Jubiläumstrikot dreht Frankfurt nach dem Wechsel auf. Götzes Chippass, Ebimbe vollendet stark, Frankfurt jetzt vorne. Und Götze ist nicht nur Vorlagengeber, sondern erzielt dann noch selbst das Tor zum 3:1 Endstand. Hoffenheim beendet das Spiel nach Kabaks später gelb-roter Karte sogar nur zu 9.
Ich glaube, man hat schon die ganze Woche so gemerkt, dass es dann am Sonntag ein besonderes Spiel ist, auch für den Club, für unsere Fans. Und wir wollten da natürlich auch ein Stück weit was zurückgeben.
Und so feiert die Eintracht ein perfektes 125-jähriges Jubiläum.
Wer hätte das zuvor gedacht, dass es die Woche des SC Freiburg wird? Nochmal zur Erinnerung, 6 Spiele lang waren die Breisgauer zuvor in der Bundesliga sieglos geblieben. Dann aber gewannen sie unter der Woche in der Europa League gegen West Ham United. Schütze des einzigen Treffers war Joker Michael Gregoritsch. Zur Belohnung durfte der Stürmer heute von Beginn an ran.
Michael Gregoritsch, der österreichische Angreifer, nicht nur in der Europa League, auch heute Mann des Spiels, erklärt sein derzeitiges Erfolgsrezept.
Ja, zweimal angeschossen worden. Nee, stand heute auch glücklich. Nee, gute Flanke von Litzhorn. Ich bewege mich da nach hinten weg. Ich glaube, das ist der einzige Raum, wo ich hingehen kann in dem Fall. Und dann ist es eine super Flanke. Und dann muss man sagen, 5 Meter vom Tor muss der Ball dann rein.
Allerdings zeigt der VfL nach blau-weißem Rauchzeichen den ersten Abschluss durch Kevin Schlotterbeck. Freiburgs Leihgabe zentral aus 25 Metern. Atubolo ist zur Stelle. Bochum kommt zu Hause gut ins Spiel, dann aber die Gäste über die rechte Seite auf den Kopf von Gregoritsch. Der hat Eggestein im Blick und die Führung. Der SC aus dem Nichts mit der Übersicht und Maximilian Eggestein gegen den Innenpfosten zu seinem ersten Saisontreffer. Im zweiten Durchgang Bochums Abwehr nicht ganz hellwach. Gregoritsch steht völlig frei und erhöht gegen die Laufrichtung von Manuel Riemann. Der Österreicher heute von Beginn an erst mit der Vorlage und das zweite Tor macht er selbst. Der VfL Bochum verkürzt zwar noch durch Ivan Ordetz zum 1:2, der Ausgleich gelingt allerdings bis Schlusspfiff nicht mehr. Am Ende ist es wieder einmal Michael Gregoritsch, auf den sich die Freiburger verlassen können.
Die Tabelle: Leverkusen weiterhin auf Platz 1, 10 Punkte vor den Bayern, dahinter Stuttgart und Dortmund. Frankfurt ist 6. vor Hoffenheim und Freiburg. Wolfsburg gerät als 13. allmählich in den gefährlichen Bereich. Bochum auf Rang 15 in der Abstiegszone. Köln, Mainz und Schlusslicht Darmstadt. Und zum Abschluss, da schauen wir nochmal in die Handball-Bundesliga. Da gab es heute das absolute Spitzenspiel und das hat gehalten, was sich die Fans davon versprochen hatten. Magdeburg und Tabellenführer Berlin lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für den Verfolger aus Sachsen-Anhalt. Die Meisterschaft ist offener und spannender denn je.
Die Magdeburger Arena bleibt eine Festung. Der SCM feiert saisonübergreifend den 22. Heimsieg in Folge vor 6.600 Fans in der ausverkauften Heimspielstätte.
Ich möchte hier kein Gegner sein. Dem Druck standzuhalten, das löst natürlich auch was ein. Das verleiht der eigenen Mannschaft Kräfte. Macht Druck auf den Gegner. Fantastisch, diese Arena als Heimspielstätte des SC Magdeburg zu haben.
Auf Top-Niveau ist die Partie von Beginn an. Dem starken Start der Füchse Berlin lässt Magdeburg einen 4:0-Torelauf folgen. Klar zum 9:7. Temporeich, einfach packend, dieses Spitzenspiel. Mit der Pausensirene gelingt Andersson das 15:16. Die erste Hälfte geht knapp an die Gastgeber. Die Tickets für die SCM-Festung waren innerhalb von 5 Minuten ausverkauft. Belohnt werden die Fans mit Kombinationen wie dieser. Magdeburg zieht auf 4 Tore davon. Die Füchse können noch auf 2 Treffer verkürzen. Doch brenzlicher wird es für den SCM nicht mehr. 31:28 der Endstand. Heim macht Magdeburg nur noch einen Punkt hinter Berlin, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.
So viel Handball, Hallen, Hitze, da kühlen wir jetzt wieder ein bisschen ab, oder? Carsten, auf wie viel Grad schafft es denn das Wetter?
Ja, zu Wochenbeginn legt der Frühling eine kleine Pause ein und deshalb werden wir vor allem im Westen Deutschlands nur einstellige Werte erreichen, denn ein kleines Tiefdruckgebiet bringt dort jede Menge Regen. Hier sind die Regenmengen bis einschließlich Mittwochabend. Wir sehen vor allem Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen sind davon betroffen. Hier sind es örtlich 35 bis stellenweise mehr als 50 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Und Regen fällt auch jetzt schon genau in diesem Gebiet. Aus Südwesten zog dieser Regen herein und dieses Tief bleibt fast ortsfest, erreicht noch den Süden Niedersachsens. Morgen auch im Norden Deutschlands eher dichtere Wolken, aber hier nur selten etwas Regen. Im Süden hingegen reißen die Wolken auf. Hier kann auch vor allem morgen Nachmittag immer häufiger die Sonne hervorkommen. Die Temperaturen nachts 4 bis 8 Grad, am Alpenrand auch leichter Frost möglich. Und tagsüber ganz im Norden nur einstellige Werte. Auch unter diesen Regenwolken im Westen bleibt es einstellig. Deutlich wärmer wird es in der Lausitz mit bis zu 16 Grad. Die weiteren Aussichten, der Dienstag ist zweigeteilt. Im Osten freundlicher und wärmer, im Westen nach wie vor dicke Wolken und Regen. Aber ab Mittwoch wird es überall freundlicher und Stück für Stück auch wieder frühlingshaft wärmer, Jesse.
Carsten Schwanke, danke schön. Der Wochenplan ist erfüllt. Wir gehen und machen Platz für das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Aktuelles finden Sie jederzeit unter tagesschau.de und in unserem Nachrichtenkanal Tagesschau24.
Ab morgen begrüßt Sie dann hier Helge Fuest. Wir wünschen einen wunderbaren Start in die Woche. Tschüss.
Tschüss.